Hallo und herzlich willkommen zum Einfach-Patent-Podcast. Mein Name ist Friederike Stephan, ich bin deutsche Patentassessorin und European Patent Attorney. Ich mache Patent-Kauderwelsch verständlich und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich tatsächlich heute sehr, mal wieder eine Solo-Folge aufzunehmen, also kein Interview, sondern einfach meinen Monolog hier ins Mikrofon zu sprechen und dir ein bisschen Input zu geben zu einem Thema. Nach den ganzen Interviews ist es wirklich mal wieder sehr schön, auf diese Art und Weise eine Podcast-Folge für dich aufzunehmen. Heute geht es darum, was eigentlich die Kriterien sind, um ein Patent zu bekommen. Denn natürlich, man muss bestimmte Kriterien erfüllen, sonst kann keine Erteilung ausgesprochen werden durch den Prüfer. Und es gibt da drei verschiedene Kategorien. Und zwar einmal erstens die formalen Dinge, die erfüllt werden müssen. Dann zweitens die technischen Dinge, also alles, was mit der Erfindung auf technischer Ebene zu tun hat. Und als drittes geht es noch darum, wie die Anmeldung geschrieben ist. Das ist nämlich auch ganz besonders wichtig. Wir gehen die drei Kategorien mal durch und ich fange an mit den formalen Dingen. Da sind zum einen erstmal die Voraussetzungen für die Zuerkennung eines wirksamen Anmeldetages zu nennen. Und zwar, wenn man die Patentanmeldung einreicht, müssen bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllt sein, dass das Patentamt die Anmeldung überhaupt als Anmeldung anerkennt und ihr einen Anmeldetag zuweist. Der Anmeldetag ist extrem wichtig später zur Beurteilung, ob das Ganze patentfähig ist, also aus technischer Hinsicht patentfähig ist. Deshalb ist es wichtig, einen Anmeldetag zu bekommen. Und als Voraussetzung dafür, als Grundvoraussetzung, wenn man die Anmeldung einreicht, muss man beim Europäischen Patentamt zumindest Folgendes erfüllen. Erstmal muss es einen Hinweis geben, dass ein Patent überhaupt beantragt wird. Man muss die Identität des Anmelders angeben und man muss die Erfindung beschreiben. Und in meiner Ausbildung war dann immer so ein bisschen die bildliche Vorstellung auch, es reicht eigentlich, wenn man in einer Bar sitzt und sich irgendwas ausdenkt mit seinen Freunden und das auf eine Serviette kritzelt. Man kann das im Prinzip dann einscannen und an das Patentamt schicken, solange darüber steht, Beantragung eines Patents, die Namen der Anmelder und auch eine kurze Beschreibung, worum es bei der Idee eigentlich geht. Bei der Identität des Anmelders ist es einfach nur wichtig, dass es möglich ist, den Anmelder zu kontaktieren, also herauszufinden, wer diese Person wirklich ist. Also Name, zum Beispiel eine Telefonnummer, eine Adresse, das ist das, was man da angeben müsste. Du siehst hier, zur Zuerkennung des Anmeldetages braucht man beim Europäischen Patentamt noch nicht einmal Ansprüche. Die Ansprüche sind ja das, was später den Schutzbereich des Patents ausmacht. Und Ansprüche braucht man für einen Anmeldetag oder für die Einreichung der Anmeldung gar nicht mit einreichen. Das ist dann erst später notwendig. Aber natürlich ist es so, wenn du schon mal Anmeldungen gesehen hast, dass in den allermeisten Fällen Ansprüche mit eingereicht werden. Und auch in den allermeisten Fällen werden keine Servietten beim Patentamt eingereicht, sondern gibt da ein Formular, das man ausfüllen kann mit all den Angaben, die man benötigt, um dann auch wirksam eine Anmeldung eingereicht zu haben. Zu den formalen Dingen gehört auch die richtige Sprache. Zum Beispiel kann man beim deutschen Patentamt nicht jetzt in allen möglichen Sprachen einreichen, sondern am besten natürlich in Deutsch. Deutsch wird immer akzeptiert. In Englisch kann man auch einreichen, aber dann bräuchte man später eine Übersetzung. Also man muss gucken, dass man da die Voraussetzungen erfüllt. Die Übersetzung muss dann auch in einer bestimmten Zeitspanne eingereicht werden und diese ganzen Dinge muss man dann erfüllen, damit man im Prozess zur Erteilung weiterkommt. Als nächster Punkt bei den formalen Dingen sind natürlich die Gebühren zu nennen. Ja, Gebühren muss man immer zahlen beim Amt. Es gibt zum Beispiel immer eine Anmeldegebühr, die man zahlen muss. Und im Verlauf muss man auf jeden Fall auch noch eine Prüfungsgebühr zahlen, weil Patente sind ja geprüfte Schutzrechte. Das bedeutet, dass man eine Prüfungsgebühr dafür zahlen muss, dass der Prüfer sich das im Detail auf technischer Ebene anschaut. Und bei manchen Patentämtern, zum Beispiel beim Europäischen Patentamt, muss man auch zusätzlich noch eine Recherchengebühr zahlen. Die ist da obligatorisch, da kann man nicht sagen, die möchte man nicht zahlen, sondern da muss man auch eine Recherchengebühr zahlen. Beim Deutschen Patentamt ist das etwas anders, da braucht man keine Recherche durchführen lassen, sondern da kann man direkt in die Prüfung gehen. Das sind also so ein paar formale Dinge, die auf jeden Fall erfüllt sein müssen, damit die Anmeldung sozusagen weitergeleitet werden kann zum nächsten Schritt, nämlich dann in die technische Prüfung. Wenn eine der Sachen nicht erfüllt ist, dann kann das in dem Prozess schon nicht weitergehen und dann wird die Anmeldung auch im Endeffekt zurückgewiesen, wenn diese Mängel nicht behoben werden. Gehen wir mal zur nächsten Kategorie, die Technik. Jetzt geht es wirklich um die Erfindung selbst, also um die Idee, was sich da technisch ausgedacht wurde. Es kann ja nichts patentiert werden, was es schon mal gab. Und ich mache da mal gerne ein Beispiel. Ein Verfahren zum Entfachen von Feuermittelsteinen. Das ist, glaube ich, jedem klar, das gab es schon. Vor 700.000 Jahren konnten die Menschen zwar Feuer schon einfangen, also zum Beispiel bei Vulkanausbrüchen und Blitzeinschlägen, aber sie konnten zu diesem Zeitpunkt das Feuer noch nicht selber entzünden. Das war erst vor ungefähr 32.000 Jahren möglich, als sie gelernt haben, wie man mit Steinen dann halt Feuer machen konnte. Dafür haben wir ziemlich viele Beweise, dass das damals schon möglich war. Und damit ist das Verfahren, um Feuer zu machen mit Steinen von vor 32.000 Jahren, Stand der Technik. Das führt also dazu, dass eine Patentanmeldung, die ein Verfahren zur Herstellung von Feuer mit der gleichen Technik schützen möchte, zurückgewiesen werden würde. Heißt, sie würde keine Erteilung erhalten. Bei der technischen Beurteilung gibt es drei Kriterien, die geprüft werden, wobei nur zwei davon wirklich in den meisten Fällen relevant sind. Ich möchte die jetzt nicht im Detail erklären, aber ich möchte mal zumindest ganz oberflächlich erwähnen, worum es hier geht. Das erste Kriterium ist die Neuheit. Da wird im Wesentlichen geprüft, ob die Erfindung aus der Patentanmeldung identisch ist mit dem Stand der Technik. Wenn das der Fall ist, wenn die Erfindung also neu ist, wird ein zweites Kriterium herangezogen, nämlich die erfinderische Tätigkeit. Und da wird überprüft, ob die Idee für einen Fachmann naheliegend gewesen wäre. Also auch wenn es die Idee so identisch noch nicht gegeben hat, sie also neu ist, soll nicht jeder mögliche Quatsch geschützt werden, sondern es sollen Dinge sein, die nicht total trivial sind. Und bei dem Kriterium spätestens scheiden sich dann die Geister, denn da gibt es, und das kannst du dir bestimmt vorstellen, extrem viel Diskussionspotenzial. Nämlich was genau als trivial anzusehen ist und was nicht. Ganz oft erlebe ich jedoch, dass mir Erfinder sagen, dass sie erstaunt sind, wie viel dann doch patentiert wird und dass sie gar nicht dachten, dass man mit so einer kleinen Verbesserung vielleicht sogar nur, mit so einem inkrementellen Schritt, dann doch noch ein Patent erhalten kann. Als letzter Punkt wird dann auf technischer Ebene noch geprüft, ob das Ganze gewerblich anwendbar ist, also im Wesentlichen, ob es kommerziell nutzbar ist. Ein Perpetuum mobile zum Beispiel ist nicht gewerblich anwendbar, weil es gegen anerkannte physikalische Gesetze verstößt und damit nicht kommerziell nutzbar wäre. Und nur mal so als Seitenanmerkung, das deutsche Patent- und Markenamt erhält immer noch rund 100 Anmeldungen pro Jahr, die Perpetuum mobile zum Gegenstand haben. Also ein ganz interessanter Fakt, finde ich. In den allermeisten Fällen ist aber dieses Kriterium der gewerblichen Anwendbarkeit überhaupt gar kein Problem und man kann das auch direkt abhaken. Kommen wir jetzt mal zur dritten Kategorie und da geht es ja darum, wie die Anmeldung geschrieben ist. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und da gibt es mehrere Kriterien. Das erste wäre die Einheitlichkeit. Die Anmeldung soll einheitlich sein. Was heißt das? Die Anmeldung darf nur eine einzige Erfindung enthalten. Wenn sie das nicht tut, wenn da mehrere Erfindungen in der Anmeldung drin sind, dann ist die Anmeldung uneinheitlich und wenn das nicht behoben wird, dann wird die Anmeldung zurückgewiesen. Also wir haben Einheitlichkeit, es soll also nur eine einzige Erfindung enthalten sein. Der Gegensatz dazu wäre dann also die Uneinheitlichkeit. Das wäre der Fall, wenn wir mehrere Erfindungen in der Anmeldung drin haben. Wenn das der Fall ist, dann muss man zum Beispiel für die weiteren Erfindungen, die man da drin hat, zusätzliche Recherchengebühren zahlen, weil die Recherchengebühr, die man zahlt am Anfang, die gilt immer nur für eine Erfindung. Da wird normalerweise dann die erste Erfindung recherchiert, die in der Anmeldung beschrieben ist. Man müsste also weitere Recherchengebühren zahlen, damit die anderen Erfindungen auch recherchiert werden. Und im Endeffekt für eine Erteilung ist es dann ganz wichtig, dass die weiteren Erfindungen rausgestrichen werden. Also dass im Endeffekt für eine Erteilung immer nur eine einzige Erfindung übrig bleibt. Was man machen kann mit den weiteren Erfindungen, die man rausstreichen musste, ist, dass man die in Teilanmeldungen weiterleben lässt und man kann dann in diesen Teilanmeldungen die Erfindungen separat erteilen lassen und dafür ein Patent bekommen. Das zweite Kriterium hier, bei dem wie die Anmeldung geschrieben ist, ist die Klarheit bzw. die Ausführbarkeit. Und diese beiden Kriterien werden auch manchmal separat behandelt, gerade wenn es dann wirklich um die juristischen Feinheiten geht. Aber da die beiden Hand in Hand gehen, spreche ich jetzt mal über beide zusammen. Hier geht es nämlich im Wesentlichen darum, dass der Text in der Anmeldung so klar formuliert sein muss, dass er ausführbar ist. Das heißt, es muss mindestens ein Weg beschrieben werden, wie man das Ganze wirklich in Realität umsetzen kann. Ich mache mal ein Beispiel. Ich hatte mal eine Erfindung, bei der war es den Erfindern wichtig, dass so schnell wie möglich eine Anmeldung eingereicht wird. Und das ist auch normalerweise gar kein schlechter Gedanke, denn je früher man die Anmeldung einreicht, desto weniger Stand der Technik hat man dann später, der einem in die Quere kommen kann. Also gerade wenn es so um Hot Topics geht, an denen gerade mehrere Wettbewerber parallel arbeiten. Hier war es aber so, dass die Erfinder noch keinen Weg hatten, wie sie die Idee wirklich umsetzen konnten. Insofern war es an der Stelle etwas schwammig in der Anmeldung und deswegen wurde sie dann auch tatsächlich zurückgewiesen. Also es ist wichtig, wirklich alles klar zu beschreiben und mindestens einen Weg aufzuzeigen, wie man das Ganze in Realität umsetzen kann. Als drittes Kriterium hier in der Kategorie, wie die Anmeldung geschrieben ist, geht es um die unzulässige Erweiterung. Dabei geht es grundsätzlich um den Gedanken, dass zu der Anmeldung, wenn sie einmal eingereicht wurde, nichts mehr hinzugefügt werden darf. Sonst könnte ja irgendwie jeder kommen, noch Jahre später und meinen, es fehlt noch dies oder fehlt noch das, das müsste man noch hinzufügen und das wäre im Sinne der Rechtssicherheit überhaupt nicht gut. Denn jeder muss sich ja irgendwie darauf verlassen können, dass das, was man da am Anfang eingereicht hat, auch so bleibt und sich nicht beliebig verändert. Mit der Anmeldung haben wir also sozusagen einen Rahmen gesetzt, in dem können wir uns bewegen, aber Sachen hinzufügen geht nicht mehr. Wenn das doch passieren sollte, dann wäre das eine unzulässige Erweiterung. Und mit einer unzulässigen Erweiterung in der Patentanmeldung kann keine Erteilung ausgesprochen werden, beziehungsweise wäre das dann auch ein Grund, um ein erteiltes Patent zu Fall zu bringen. Also ich fasse nochmal zusammen. Wir haben drei Kategorien, die Formalien, die Technik, die technische Seite der Betrachtung und wie die Anmeldung geschrieben ist. Bei der technischen Seite liegt die Verantwortung im Wesentlichen beim Erfinder bzw. beim Unternehmen. Als Erfinder kann man ja zum Beispiel selbst mal eine Recherche durchführen oder auch durchführen lassen, um schon mal einen besseren Einblick zu bekommen, ob das Ganze aus technischer Sicht patentierbar ist. Die Formalien und die dritte Kategorie, nämlich wie die Anmeldung geschrieben ist, liegen in der Verantwortung des Patentanwalts. Der Patentanwalt muss ziemlich genau aufpassen, was und wie er hier schreibt, damit alles hinterher passt. Denn wenn er einen Fehler macht, und das kannst du jetzt nicht sehen, aber ich tue Fehler hier mal in Anführungszeichen, und wenn die Anmeldung dann aufgrund von Formulierungskriterien nicht patentiert werden kann, dann ist durch die Veröffentlichung der Anmeldung Stand der Technik geschaffen worden. Und sobald Stand der Technik vorhanden ist, kann die Idee nicht nochmal angemeldet werden. Insofern hat man sich dann selbst in eine Falle manövriert. Aber damit solche Dinge nicht passieren, sind wir Patentanwälte ja sehr gut ausgebildet. Das Kriterium, wo du dem Anwalt noch helfen kannst, ist das Kriterium der Ausführbarkeit. Deshalb mein Tipp an der Stelle, schreibe deine Erfindungsmeldung am besten direkt so, dass mindestens ein ausführbarer Weg beschrieben ist. Meine Meinung dazu ist, dass ein guter Anwalt eigentlich danach fragen sollte, wenn er nichts dazu findet. Aber trotzdem, jetzt weißt du ja Bescheid. Jetzt kannst du darauf vielleicht achten, dass du immer versuchst, einen Weg der Ausführung in deine Erfindungsmeldung mit reinzuschreiben. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du ein bisschen was gelernt hast. Wenn du auf LinkedIn bist und dich noch nicht mit mir vernetzt hast, dann mach das gerne. Ich freue mich immer sehr über neue Kontakte. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Bye, bye.